Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir beginnen gleich in Jena. In der Stadtkirche St. Michael hatte sich im Juni ein Teil einer Rippenprofilierung gelöst. Aus Sicherheitsgründen blieb das Gebäude daraufhin für Besucher geschlossen. Mittlerweile wurde der Putz an den Decken gründlich überprüft. Mit dem Ergebnis, über 100 Schadstellen wurden entdeckt. Für die anstehende Sanierung bittet der Kirchenkreis nun um Spenden.
Die Stadtkirche St. Michael ist seit mehreren Monaten geschlossen. Im Juni hatte sich ein Teil einer Rippenprofilierung gelöst und stieß damit aufwendige Untersuchungen an. Mit einem Hubsteiger wurde die Ursache des Vorfalles erforscht und das bestehende Risiko evaluiert.
Wir haben schon an über 100 Stellen jetzt Teile gesichert oder abgenommen und müssen feststellen, dass im gesamten historischen Teil der Kirche wir Schäden haben, die wir erstmal beheben müssen. Es ist ja so, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs durch einen Bombeneinschlag nebenan die Kirche gebrannt hat und der Kirchturm ins Hauptschiff gefallen ist. Also nur ein Teil des Hauptschiffs und die Seitenschiffe sind historisch und überall dort haben wir Schäden, weil durch den Einsturz wahrscheinlich massiv Steine durch die Kirche geflogen sind und überall Beschädigungen hinterlassen haben, die dann in den 50ern gerichtet wurden. Aber leider so, dass wir jetzt Baukorrosion haben und Sorge, dass sie uns entgegenkommen.
Die Problemstellen finden sich im Putz, der zwar an sich recht leicht ist, bei einer Fallhöhe von gut 15 Metern, aber trotzdem lebensgefährlich werden kann. Und da sich im Inneren teilweise korrodierte Metallhalterungen befinden, sind ein Teil des Hauptschiffes und beide Seitenschiffe aktuell nicht betretbar. Was das für die geplanten Veranstaltungen, insbesondere über die Weihnachtszeit, bedeutet, ist jedoch noch unklar.
Wir können jetzt leider erstmal nicht sagen, wann wir wieder aufmachen können. Wir hatten tolle Pläne, die müssen wir jetzt leider erstmal wieder einstampfen. Und jetzt müssen wir evaluieren, welche Möglichkeiten gibt es, um das zu sichern. Man könnte ein Sicherungsgerüst aufstellen, muss sich aber natürlich auch anschauen, was kostet das. Und möglicherweise können wir über Weihnachten aufmachen, vielleicht auch nicht. Wir können es wirklich noch nicht sagen. Selbst wenn wir aufmachen, wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zumachen, um dann eben die ganzen Schäden zu beheben. Und es bedeutet eben auch, dass sich nochmal alle Fugen genau angeguckt werden müssen. Nicht, dass da doch noch was durchrostet.
Die bisherigen Untersuchungen und Arbeiten haben schon ungefähr 65.000 Euro gekostet. Was dafür die Sanierung im kommenden Jahr hinzukommen wird, ist noch unklar. Es wird aber auf jeden Fall nicht günstig. Für solche Fälle können Fördergelder beantragt werden, die jedoch voraussichtlich nicht ausreichen. Daher ruft der Kirchenkreis schon jetzt dazu auf, für die Sanierung der Stadtkirche zu spenden. Mehr Infos dazu und aktuelle Nachrichten zum Fortschritt der Sanierungsarbeiten finden Sie online unter www.kirchenkreis-jena.de.
Und weiter geht's nach Liebstädt mit den Kollegen von Salve TV. Dort blickt Margot Schröder zurück auf bewegte Zeiten. Als Bürgermeisterin kämpfte sie rund um die Wende mit vielen Problemen rund um die Ordensburg. Als die Treuhand das historische Gemäuer günstig verkaufen wollte, stellte sie sich gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Anni Franke mutig dagegen und rettete so die Burg für die Öffentlichkeit. Zum Tag des offenen Denkmals am 14. September 2025 erzählt die heutige Rentnerin ihre Geschichte.
Schröder. Ich war viele Jahre vor der Wende und auch noch nach der Wende Bürgermeisterin hier in der Gemeinde Liebstädt, hatte dadurch viel Beziehungen und enge Kontakte zu der Burg und freue mich, dass ich heute zum Tag des offenen Denkmals mal wieder in der Burg sein darf und den Fortschritt, der gemacht wurde, mich davon überzeugen kann, dass es weitergeht und die Burg eine Zukunft hat.
Oh, wir haben ja tatsächlich sogar ein Organ. Es kann schon sein, manchmal sind die Zimmer ja ein bisschen klein, dass jetzt nicht alle zusammen da im kleinen Zimmer sind. Aber meine Erläuterungen hören Sie auf jeden Fall. Und dann kann der erste Schwung kann dann wieder aus dem Zimmer raus. Der zweite Schwung geht rein. Wir werden uns schon nicht auf die Füße treten. Schlimmstenfalls mache ich ja noch eine dritte Führung.
Als ich angefangen habe, war ich eine junge Frau, jüngste Frau im ganzen Landkreis und hatte dieses wunderschöne Objekt anvertraut bekommen. was aber viele Nerven und schlaflose Nächte eigentlich für mich auch gebracht hat. Denn der Eigentümer war im Volks ein eigenes Gut, was im Dorf überhaupt nicht gut angesehen war, keine guten Kontakte hatte und viel Ärgernis gebracht hat. Durch die Bewirtschaftung lief Gülle aus dem Objekt ins Dorf und eine gute Zusammenarbeit auch mit der Gemeinde war bis dahin nicht möglich. Es waren auch die Bürger der Gemeinde nicht immer die anständigsten. Wir haben Müll hier abgelagert, der Waldgraben war total verwildert. Das hat verlockt, den Müll abzuladen. Schweinefelle, die eigentlich zur Ablieferung kommen sollten, wurden im Waldgraben abgelagert. Und wie gesagt, die ganze Ordnung hat nicht funktioniert. Und dadurch war der Frust der Bürger der Gemeinde, die teilweise ja mitverschuldet haben, dass die Zustände so sind, mit der Leitung der Burg, des volkseigenen Gutes. Und das volkseigene Gut hat sich eigentlich immer gefühlt als Staat im Staate. Die dachten immer, sie sind was Besseres, sie können alles machen. Und da habe ich den Kontakt zu dem damaligen Direktor gesucht. Und wir haben uns zusammengefunden und haben darüber gesprochen. Und da wurde auch einiges abgestellt. Wir haben dann mit dem Gemeinderat und mit dem Gut haben wir dann eine Zusammenarbeit aufgebaut. Und wie gesagt, die Zusammenarbeit verbessert. Weil das ein Kulturdenkmal war, war ja schon immer im Denkmalschutz, wurde mir dann über den Rat des Kreises, Abteilung Kultur war das damals, Geld angeboten für die Dächer. Und da sag ich, ich bin doch gar nicht Eigentümer. Und da musste ich dann so einen Vertrag unterschreiben, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, wenn ich hier einen Vertrag unterschreibe. Naja, wenn ich das nicht unterschreibe, passiert nichts, fällt die Burg zusammen und ich werde dann dafür verantwortlich gemacht. Naja, und da habe ich gedacht, unterschreibst das. Und da haben wir dann angefangen mit einer Interessengemeinschaft. Da war der Herr Franke sehr aktiv auch mit. Da haben wir, der Herr Erhard erlebt ihn noch nicht mehr. Die waren die Aktivsten, die das alles organisiert haben. Und da haben wir angefangen auf die Dächer. Mein Sohn hat Dachdecker gelernt, die sind mit Seilen auf die Dächer und haben die Löcher zugemacht. Da flogen hier oben die Gauben. Wenn der Wind ging, sind die runtergeflogen, da lag das Zeug im Hof. Und eigentlich alles ohne Eigentum, eigentlich nur im Interesse, dass man sagt, das Objekt steht in der Gemeinde. Das können wir nicht verfallen lassen. Und da haben wir uns halt gekümmert und haben solche Klimmzüge und solche Sachen gemacht, die man manchmal bald nicht verantworten konnte. Aber nicht passiert. Man hat ein großes Glück dabei und es hat sich alles immer mehr verbessert.
Man kann nicht immer nur sehen, die Tränen der Bauern, dass sie ihr Land abgeben mussten.
Ich war als Bürgermeister schon lange immer aktiv und war damals nach der Wende in den Kreistag gewählt worden. Da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, sag mal, wie ist denn das überhaupt bei euch mit der Burg? Wer ist denn da der frühere Eigentümer mal gewesen und so? Und da sag ich, was ist denn das jetzt wichtig? Was braucht denn das? Das hat mich nicht zu interessieren. Und das hat mich vom Kopf gestoßen. Ich soll Auskunft geben und es hat mich nicht zu interessieren. Und es ging ja um die Burg. Gell? Und da sag ich, soll die Burg verkauft werden? Da bin ich heim und habe dann auch beim Rat des Kreises mich noch mal rückversichert. Die waren alle, hat keiner wollte was Richtiges sagen. Und ich war dann auch verunsichert, aber ich habe gedacht, hier, jetzt muss der Fühler raus und jetzt muss man kämpfen. Irgendwo haben wir es bis jetzt, wir haben ja auch vieles in Nerven reingesteckt und Geld, was wir gekriegt haben, was wir eigentlich, das war ja nicht unser Geld, aber mit Risiko unterschrieben, immer gearbeitet, das haben wir alles schon verarbeitet. Die Dächer, da war schon einiges dran gemacht und haben gesagt, jetzt lassen wir uns die Burg auch nicht wegnehmen. Wir hatten hier die Interessengemeinschaft, wie gesagt, Frankes und der Herr Erd, die waren da ganz aktiv dabei und haben gesagt, jetzt kämpfen wir, die Burg bleibt in Liebstedt, da kommen nicht irgendwie welche Fremde, die Türen zu schließen und die Burg ist weg und verfällt. Wir hatten dann in Dehnstedt, wo das nächste Beispiel, da war es so, da waren Eigentümer, die haben die Tür zugeschlossen und dann passierte gar nichts mehr. Und das wollte man in Liebstedt nicht zulassen. Ich hatte das Glück, mit einer Delegation über die FDP Berlin Kontakte aufzutreten, wo ich gesagt. Und die haben mir gesagt, die ganze Kommunalisierung lief jetzt an, war im Gange und da wurde ja sehr viel Missbrauch gemacht. Und da haben die gesagt, ihr Bürgermeister sitzt an der Quelle, wenn ihr merkt, dass irgendwo da was aus der Mutter läuft oder schief läuft, reagiert. Und ich sage, wie reagiere ich jetzt? Wenn du, wenn du jetzt zum Rat des Kreises gehst, zum deinem Chef eigentlich, die blockieren dich, die wollen ja alle nicht den Kopf hinhalten. Und da habe ich mit der Annie Franke, da haben wir gesagt, was macht man? Da hatte ich die Idee, wir hatten in der Gemeinde, nach der Wende gab es hier was, neue Fax uns zugelegt. Da haben wir gesagt, wir schießen jetzt raus. Wir haben Schreiben aufgesetzt und das haben wir an die Treuhand nach Erfurt, an die Treuhand nach Berlin geschickt. Und haben geschrieben, dass es vermutlich hier das Eigentum des Land Thürings, die Burg, was schon immer Eigentum vom Land Thüring war, irgendwie über die Treuhand verscherbelt werden könnte oder sollte. Und das kann nicht sein. Da die Gemeinde schon hier nicht investiert, in Kräfte reingetan und Geld organisiert hatte und schon einiges an der Werterhaltung auch durchgeführt wurde, das kann nicht sein, dass jetzt irgendjemand kommt und das Ding verscherbelt. Und das haben wir an den Donnerstag an den Treuhand nach Berlin gefaxt. Am Montag früh klingelt es bei uns im Gemeindeamt, steht ein junger Mann unten, ist Gemeindeamt, wir wollten zur Bürgermeisterin. Du sagst, das bin ich runter. Hat er mir die Hand geschüttelt, sagt, er muss mir erst mal die Hand schütteln, für meinen Mut, den ich hatte. Er kommt von der Treuhand von Berlin und das Ding wäre wirklich verscherbelt worden. Da wären krumme Touren eigentlich schon so in der Vorbereitung gewesen. Und da hat er sich bei mir bedankt, dass ich den Mut hatte. Sagt, das macht nicht gleich jeder. Direkt in die nächste Dienstberatung beim Kreis ist der Landrat war es ja dann schon nach der Wende, ist er so beiseite gesprungen, hat gesagt, seid vorsichtig, die Schröder, die geht an uns allen vorbei, die geht gleich bis Berlin. Aber dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, also den Mut, das, was ich damit erreicht habe, damit bezweckt habe, das wäre schon enorm. Mit den Auswirkungen und so haben wir halt die Burg behalten.
Ja, aber da müssen wir alle den Kopf einziehen.
Ach so, das
sieht ja cool aus.
Da hatten wir eine Interessengemeinschaft, und dann haben wir mit der Gilde, da war der Herr Waschke, sehr, sehr aktiv, der war Kreisdenkmal, guten Denkmalpfleger eigentlich. Und der hat damals mit der Gilde das mit vorangetrieben. Da hatten wir ja dann die Gilde noch und die haben sich alle aktiv eingesetzt. Es ist ja das passiert, was wir verhindern wollten. Die Burg ist ja verkauft worden über die Treuhand. Aber in der Gemeinde selbst, wir waren damals die Verwaltungsgemeinschaft erst und dann die Gemeinde, jetzt im Gemeindeverband. Die waren ja nicht interessiert an der Burg. Wir hatten ja eigentlich nicht das Ziel, was die Interessengemeinschaft war, die Burg als Mittelpunkt der Verwaltungsgemeinschaft zu stellen und die Verwaltung bis hin zum Standesamt zu integrieren und die gesamte Verwaltung hier unterzubringen und das als Zentrum da auszubauen. Aber da hat man keine Unterstützung eigentlich von den anderen Gemeinden, vom Gemeindeverband her. Die waren nicht daran interessiert, dass wir das. Und da haben wir gesagt, mit dem Verkauf, das wollte man nicht, aber wir hatten nicht die Mittel und waren noch nicht in der Lage, das zu erhalten. Und ich habe immer Bauchschmerzen gehabt bei dem, wo das dann umverkauft wird. Dann sind die Türen zu und das Dorf steht wieder draußen. Es ist gut, dass das jetzt alles so gekommen ist, dass die Burg so ausgebaut wurde. Die Gemeinde hatte früher mal 3, dann 2 Gaststätten. Die sind alle zu. Da gibt es gar nicht mehr gastronomisch. Und da ist jetzt fürs Dorf wieder eine gastronomische Bedingung da. Wie gesagt, das können auch Familienfeiern, habe ich auch schon gehört, dass das wahrgenommen wird, dass Familienfeiern auch mal sonntags Kaffee, ich habe es noch nicht geschafft, dass man sonntags auch hier mal Kaffee trinken kann, dass eben offen ist, dass doch für Anziehungspunkt noch fürs Dorf, das sich entwickelt, in das Dorf einbezogen wird. Eigentlich Feierlichkeiten müssen schön sein, aber wo die Leute es nicht verstehen, dass es sehr viel kostet, die Räume zu die Benutzung. Das haben manche nicht verstanden. Die haben gesagt, wir gehen in die Porsche und machen unsere Feier und dann hatten sie eben eine große Rechnung. Früher haben sie hier geknilscht und haben Ordnung geschaffen und haben damit aufgebaut. Und dann sind sie halt. Da habe ich gesagt, die müssen ja auch Geld investieren, um das zu erhalten. Und das geht nicht umsonst. Das hätte auch eine Gemeinde nicht umsonst mehr machen können.
Ach ja.
Ja, die sehen wir doch alle und nicht. Ne? Das ist doch schon das Jahr.
Jetzt ein sportlicher Blick nach Gotha, zusammen mit Oskar ab Freitag TV. Reporter Thomas Rudolph von der Funke Mediengruppe spricht über die sportlichen Highlights der Region. Und diesmal, ausnahmsweise, geht es nicht um Fußball.
So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen. Thomas Rudolph ist hier, Sportreporter von Funke Thüringen, verantwortlich für unsere Region, auch den Landkreis Gotha. Heute mit dem Sportkommentar ohne Fußball. Es geht um die großen Sportarten im Landkreis Gotha. Wir beginnen mit Basketball. Ein großes Jahr liegt hinter BIK, 3 Aufstiege. Was kommt jetzt?
Eine sehr spannende erste Regionalliga für die erste Mannschaft um Trainer Kemal Velischaev. Ich bin mal gespannt, wie sie sich da schlagen. Das oberste Ziel ist erstmal, muss immer klar sein, als Aufsteiger nicht Abstieg. Dass sie das Zeug dazu haben, steht außer Frage, weil sie einen sehr gut ausgebildeten Nachwuchs haben und sie haben einige routinierte Spieler drin. Aber es ist natürlich auch eine andere Gegenwehr jetzt als in der zweiten Regionalliga und man wird sehen, wie sich die Truppe schlägt.
Aber die zweite und die dritte sind ja auch aufgestiegen vergangenes Jahr und zeigt das generell, dass die gute Nachwuchsarbeit, die ja keinen Abbruch hatte, dank der Arbeit des Vorstandes unter der Führung von Andy Dittmar, dank der sportlichen Leitung, dank der vielen Engagierten, dass das jetzt sich da auch niederschlägt?
Ja, wobei ich wiederum auch von einigen Spielern gehört habe, die ein bisschen skeptisch sind, ob du mit allen drei Mannschaften hättest aufsteigen müssen. Also gerade die dritte Mannschaft, ob die sich mit der Oberliga dann einen Gefallen getan hat. Das wird man alles sehen für die Saison. Es ist natürlich prinzipiell immer für den guten Nachwuchs, der kommt, besser in einer höheren Liga Fuß zu fassen. Aber kann natürlich auch sein, dass es zumindest eine Mannschaft von den dreien erwischt, dass die wieder absteigen muss. Aber sie werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben bei BIK und werden auch sicherlich ihre Kader jeweils gefragt haben, wollt ihr das nicht? Und wenn der Großteil sagt, wir nehmen diese Herausforderung an, dann ist das absolut okay so.
Ja. Was glaubst du, ist perspektivisch möglich?
Viel mehr als erste Regio wird es nicht geben, weil das auch vom Verein gar nicht gewollt ist. Also ich glaube, man muss sich, das sagt aber Andy auch immer wieder, man muss sich verabschieden von diesen alten Pro-A-Zeiten mit Zelt und Oettinger und großen Träumen. Ne? Ich glaube, diese erste Regio ist für die Rockets richtig gut, weil sie können ihre Jungs spielen lassen. Sie kriegen immer mal diese Perspektivspieler oder Doppellizenzspieler aus dieser Kooperation mit den Löwen aus Erfurt, die ja nun Pro B spielen dazu. Da können sich die Talente gut entwickeln, auch die aus der U19, aus dieser NBBL rauskommen. Und für viel mehr, glaube ich, fehlen auch einfach Stand jetzt die finanziellen Mittel. Also auch jetzt in dieser ersten Regionalliga, die Rockets verzichten ja von sich aus darauf, einen US-Import zum Beispiel sich zu gönnen, der noch mal ein bisschen leidet, sagen, nee, wir wollen das so schaffen, ist erstmal sehr ehrenwert und sicherlich werden sie von den Löwen den einen oder anderen immer mal kriegen für Spiele, aber ich denke, in dieser Liga, das ist das, was momentan machbar ist.
Wechseln wir zum Volleyball, reden zuerst über Finanzen. Es war für den Teammanager Jörg Fischer, in diesem Jahr alles anders als leicht, hier auch die Mannschaft komplett zu bekommen. Trotzdem gelang es relativ früh. Die vergangene Saison war die mit Abstand erfolgreichste seit dem Bundesliga-Aufstieg und den Bundesliga-Zeiten. Auf den Aufstieg hat man aus bekannten Gründen verzichtet, das war nie ein Thema. Aber war diese Meisterschaft eine Überraschung?
Ich glaube schon, dass sie sich selbst überrascht haben, vor allem in dieser Deutlichkeit. Also sie hatten ja immer eine gute Mannschaft, auch noch unter Jonas Kronseder, die ja immer so unter den Top 4 mitgespielt hat. Dass natürlich Robert Werner da in seiner ersten Saison dieses Prunkstück da aufstellt, das ist natürlich Wahnsinn gewesen. Also so deutlich durch die Liga zu marschieren, viele Spieltage vor Spielende schon festzustehen als Meister, das ist eine absolute Sensation, möchte ich schon sagen, in dieser Art und Weise zumindest. Und man muss aber jetzt auch die Leute und Fans auch sensibilisieren, das sagt ja auch Robert immer wieder. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass du in dieser Saison wieder so durch die Liga marschierst. Die Liga ist stärker geworden, es gibt ein neues Spielsystem und man muss erst mal schauen, wie man, du hast mit Erik Niederlücken einen sehr starken Außenangreifer verloren, wahrscheinlich den besten der zweiten Bundesliga Süd und das musst du erst mal wieder alles kompensieren.
Sagst du mal kurz was zum neuen Spielsystem?
Ja, also der Unterschied ist jetzt, die Rockets sind in der abgelaufenen Saison Meister der zweiten Liga Süd geworden. Es gibt ja zwei Staffeln, Süd und Nord. Und in dieser Saison ist es so, die obersten vier spielen dann ein Playoff-System aus. Der erste aus dem Norden gegen den vierten aus dem Süden und so. Und das heißt, in dieser Saison gibt es erstmalig einen gesamtdeutschen Zweitligameister. Also sorgt für mehr Spannung.
Dürfen da diejenigen Teams überhaupt mitspielen, die gar nicht aufsteigen wollen? Oder werden die vorher vor den Playoffs dann ausgesondert?
Nö, die Top 4 können spielen, aber ich gehe mal davon aus, du wirst dann unabhängig davon deine Ambition über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg äußern können. So haben es ja die Rockets auch, die Rockets sag ich schon, die Blue Volleys auch gemacht. Ne, dass sie relativ zeitnah bekannt gegeben haben aus den, wie du das sagst, bekannten Gründen, wir wollen nicht aufsteigen oder können auch nicht aufsteigen, gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, das so auszudrücken. Aber das soll nicht unseren sportlichen Erfolg auf dem Feld schmälern.
Gut, bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz beim Erfolg des vergangenen Jahres, der Aussicht und reden noch mal über Trainer Robert Werner. Phänomenaler Einstieg, was macht ihn aus deiner Sicht aus?
Erstens ist er so ein, im positiven Sinne, ein Volleyballverrückter. Also der macht ja gefühlt alles im Verein. Das ist so ähnlich wie Gabi Jörg Fischer, ne, er ist bei allem dabei. Er macht ja nicht nur die Erste. Er war jetzt neulich mit der U18, mit den Volleystars unterwegs. Er ist ein richtig cooler, angenehmer Zeitgenosse. Ist ja Lehramtsstudent oder geht es sogar schon in den Beruf rein. 26 Jahre, hat neue Ideen, hat auch unter Jonas Kronseder viel mitgenommen. War ja selber ein sehr guter Volleyballer, der ja in Frankfurt auch auf dem Internat gespielt hat. Und ja, ich glaube, dieser Mix aus Volleyball-Fachverständnis, was er hat, und aber auch dieser angenehmen Person an sich, ist es, was ihm auch im Team so gut ankommen lässt.
Also ein Glücksfall sozusagen.
Ja, absolut. Man muss nur, und das habe ich ihm auch schon gesagt, er muss nur aufpassen, dass er sich mit den Aufgaben im Verein nicht übernimmt, weil er ist wirklich gefühlt wie so eine Mutti für alles, macht das sehr viel und mal schauen, wie es jetzt dann wird, wenn er im Berufsleben steht als Lehrer. Ne, dann wirst du sicherlich da ein bisschen zurückfahren können. Aber er soll da schon auch aufpassen, dass sich das Leben nicht nur noch um den Volleyball... Aber das weiß er selber und er ist ein intelligentes Kerlchen.
Dritte Sportart Handball. Ja, was ist aus dem Landkreis aus deiner Sicht zu berichten? Wie geht's? Wie läuft's in Goldbach? Wie läuft es in den anderen Traditionsstandorten? Was machen eigentlich die Gotha-Handballer? Sprich.
Ja, sagen wir mal, es lief schon mal besser im Handball. Das Positive, was man wahrscheinlich erwähnen kann, ist, dass Goldbach die Klasse in der Oberliga gehalten hat, als einzige Mannschaft, noch aus dem Landkreis dort spielt. Hatten auch jetzt, nachdem es da einige auch Komplikationen gab. Sie haben ja da in der Saison dann oder gegen Ende der Saison auch den Trainer gewechselt. Mike Sadewasser wurde abgelöst durch Christopher Kohls, der das jetzt macht und der sogar noch als Spielertrainer da unterwegs ist. Dann hieß es erst, wichtige Säulen brechen weg. Eine ist tatsächlich weggebrochen mit Rothemel, der ins Eisenacher Reserveteam gewechselt ist, einfach nochmal höherklassig spielen wollte. Aber Mark Wellendorf zum Beispiel, eine Ikone des Vereins, konnte gehalten werden. Und jetzt haben sie zwar das erste Spiel verloren und einen griechischen Neuzugang, den sie geholt hatten, war nach gefühlt zwei Wochen wieder weg, hat gesagt, halt Heimweh ist nicht so seins, also auf den müssen sie jetzt auch verzichten. Das kostet natürlich wieder Arbeit, das zu ersetzen, aber ich denke mir, sie können schon eine solide Rolle spielen in dieser Oberliga. Ja.
Gibt es ein Zeichen aus Sonneborn? Gibt es ein Zeichen von den Ernestiner Handballern? Gibt es überhaupt noch irgendwas zu sagen, wo man sagen kann, hier gibt es einen Ansatz, dass ich wieder ein bisschen mehr entwickeln kann?
Eine sehr gute Saison hat ja letzte Saison Hörselgau-Waldershausen gespielt, die ja mit Bering Sonneborn da in einer Liga spielen. Die waren ja zeitweise Zweiter oder ganz kurzzeitig sogar mal Erster. Aber die haben natürlich von sich aus gesagt, wir lassen das Aufstiegsthema. Und da ist jetzt auch ein wichtiger Spieler nach Erfurt gewechselt. Deshalb, ich denke, die sind in der Landesliga gut aufgehoben. Und Bering Sonneborn, die machen halt ihren Stiefel, was absolut okay ist. Denke ich, letzte Saison hinter den Erwartungen geblieben. Es gab auch immer mal so, zumindest von Goldbacher Seite, immer so Avancen, wollen wir nicht doch einen großen Verein machen, weil im Nachwuchs sind sie ja schon zusammen, um uns da breit aufzustellen, aber das wird, also meine Infos sind da von Bering Sonneborn immer abgelehnt, was aber auch okay ist, wenn sie sich sagen wollen, wir wollen unseren eigenen Stiefel da spielen. Und ja, leider ist dann hier in Gotha, wenn wir rein auf die Stadt blicken, ist der Handball tot. Das ist schade, aber manchmal ist es einfach so. Ne?
Manchmal ist es einfach so, meine Damen und Herren. Gibt es noch was zu erzählen? Tischtennis zum Beispiel, du bist ja selber Tischtennisspieler, ja, oder vom Badminton oder von anderen Sportarten, was jetzt über den normalen News-Bereich hinausgeht?
Ja, die Hallensportarten, die sind jetzt erst wieder so gestartet. Also da muss man erst mal schauen, wohin das geht. Der Gotha SV als Tischtennisverbandsligist hätte ja nach der abgelaufenen Saison das Recht gehabt, aufzusteigen in die Thüringenliga, haben sie aber wohlweislich nicht gemacht, finde ich auch okay, weil das dann doch eine ganz andere Liga ist, diese Thüringenliga. Und das sind auch alles Jungs, die zwar sehr gut spielen können, aber
andersweitig beschäftigt sind.
Ja, das ist ja vollkommen okay. Und ja, der Hallensport allgemein nimmt jetzt langsam erst wieder Fahrt auf. Das geht dann auch, also worauf ich mich persönlich auch schon freue, wird wieder das Eishockey sein bei den Eisrebels, weil die sehr guten Zuschauerschnitt haben und auch amtierender Thüringenligameister ja jetzt sind. Ne? Ja, und dann hast du unabhängig davon, es geht jetzt im Ende Herbst wieder los, dass natürlich die starken Karateka aus Waltershausen wieder nach Medaillen gieren. Da findet ja sogar noch die WM statt, bei der Mia Bitsch auch wieder angreifen will nach ihrem sensationellen World Games-Erfolg.
Und wir bleiben dran Ende Oktober wieder mit Thomas Rudolph im Sportkommentar. Sie bleiben uns treu, wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas.
Dankeschön.
Wir hören uns. Nein, wir sehen uns. Tschüss.
Ja, liebe Zuschauer, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen von Thüringen TV. Also bleiben Sie dran. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Und mit dem Südthüringer Regionalfernsehen wird es jetzt spannend. Beim Handwerk All-In im BTZ Rohr Kloster kamen über 1000 Jugendliche und mehr als 70 Handwerksbetriebe zusammen. Neben der Präsentation des Handwerksbetriebes und dem hoffentlich vorhandenen Interesse der Bewerber standen vor allem Begegnungen und Gespräche im Mittelpunkt. Und die Bilder zeigen deutlich, dass hier echtes Interesse für Handwerksberufe geweckt wurde.
Sehen, wie Handwerk tatsächlich aussieht, was das Handwerk leisten kann, was es bietet, wie attraktiv die Ausbildung ist, wie innovativ.
Handwerk aus einer Hand, mit allen Gewerken, das ist toll und genau das braucht auch Thüringen.
Wir sind hier, weil ich halt nicht weiß, in welche Richtung ich gehe.
Wir haben uns heute schon angeguckt, zum Beispiel, wie man vermisst auf der Baustelle, wie man mauert und Elektronik verlegt.
Unsere sind jetzt in der 7. Klasse und müssen sich aus 11 Berufsfeldern was aussuchen. Und da haben wir uns gedacht, gucken wir hier mal vorbei.
Beim Schweißen Fingerspitzengefühl beweisen. Eine echte Thüringer Bratwurst selbst herstellen. Oder in luftigen Höhen auf einen Strommast klettern. Ja, die Berufsfelder im Südthüringer Handwerk sind vielfältig. Vielfalt, die sich nirgendwo so gut entdecken lässt wie beim Karriere- und Aktionstag Handwerk All In. Über 1000 Jugendliche sind mit ihren Eltern ins Berufs- und Technologiezentrum Rohr Kloster gekommen, um sich zu informieren, auszuprobieren und mit Ausbildern direkt ins Gespräch zu kommen. Eigentlich fast wie jedes Jahr, doch kann Kammerpräsident Mike Kemmer zur Eröffnung der diesjährigen Auflage auf zwei weitere Jubiläen blicken. 125 Jahre Handwerkskammer Südthüringen und auch der Bildungscampus bietet Grund zum Feiern.
Im Jahr 1990 wurde mit Unterstützung der Handwerkskammer Unterfranken hier das größte Bildungszentrum des Handwerks errichtet. 35 Jahre BTZ bedeutet natürlich auch eine stetige Entwicklung des Handwerks, weil das Handwerk bleibt ja nicht stehen. Neue Technologien, neue Werkstoffe, neue Herangehensweisen und das zeichnet ja das Handwerk aus. Wir haben auch keine Angst vor KI. Der Zukunftsforscher, der sagte, im Jahr 2030 wären alle Berufe überflüssig, da sie automatisiert sind. Wir sind der Beweis, dass das gar nicht geht. Es wird auch in 2030, 2070 weiterhin Handwerker geben, die selbstverständlich die KI nutzen. Aber das Werk der Hand wird immer Bestandteil unseres Lebens sein.
Den lebenden Beweis dafür liefern an diesem Tag rekordverdächtige 70 Aussteller aus allen Bereichen des Handwerks. Eine Resonanz, die beweist, das Konzept aus Berufemesse und Mitmachtag ist wieder einmal geglückt.
Die Rekordzahl der teilnehmenden Unternehmen macht mich natürlich stolz. Stolz in erster Linie auf die Mitarbeiter der Handwerkskammer, weil da steckt viel Arbeit dahinter, viel Überzeugungsarbeit. Und ich habe vorhin von Wiederholungstätern gesprochen, die teilnehmenden Unternehmen haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Direkter Kontakt mit den Jugendlichen, direkter Kontakt mit den Eltern. Und es ist kurios, mal ist der Jugendliche der Entscheider, mal sind die Eltern die Entscheider. Und dieser Kontakt bringt was, bewegt auf beiden Seiten etwas und führt zum Erfolg dieses Tages.
Und die Jugendlichen? Die einen waren schon mehrmals dabei, für andere ist es eine Premiere. Nur mal schnuppern oder sogar einen Praktikumsplatz ergattern? Was führt sie zum All-In und wie kommt das Konzept an?
Mein Vater hat mich gefragt, ob ich hierher kommen will, weil er hier seinen Meister macht.
Ich habe demnächst Berufspraktikum von der Schule aus. Ich wollte mal gucken, ob ich hier vielleicht was Spannendes finde.
Wir wollen hier vor allem bei den Holzhandwerken schauen, bei der Metallverarbeitung und auch beim Elektro.
Ich habe mir besonders Kfz angeguckt, weil es mich interessiert.
Unsere Schule hat uns das vorgeschlagen, dass wir da hingehen können. Und wir dachten, dass das einfach eine gute Idee ist.
Wir haben bisher den Fahrzeuglackierer gesehen, den Kfz-Mechatroniker. Und jetzt waren wir gerade noch beim Bäcker.
Ich finde es toll, dass man auch mal andere Berufe mal kennenlernt, wenn man die jetzt nicht so auf dem Schirm hatte vielleicht.
Größer als wenn du auf andere Messen gehst.
Es ist alles freundlich, helfen dir gern, erzählen dir viel.
Metallbau habe ich mir halt sehr viel angeguckt, weil das ist auch mein Traumberuf.
Wir sehen auch, dass dieser Tag wirklich was bringt. Im Anschluss werden weitere Ausbildungsverträge abgeschlossen. Und zum anderen können wir dieses Jahr konstatieren, dass wir wieder einen Zuwachs haben bei mehreren Berufszweigen und die Ausbildungszahlen höher werden. Und ich propagiere ja immer eine Ausbildung im Handwerk, weil das ist zukunftssicher.
Die unseren 30.000 Handwerksbetrieben.
Worte, die hoffentlich auch in der großen Politik Gehör finden. Mario Suckert, Thüringer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum, sammelt in Vertretung für Ministerpräsident Mario Vogt Eindrücke von der Ausbildung am BTZ und zeigt sich beeindruckt.
Hier wird mit einem Herzblut ausgebildet und mit einem Engagement. Und ich finde auch die jungen Leute, die hier rumlaufen, die sind extrem begeistert von dem, was sie hier vorfinden. Und ich glaube, dass das Ausbildungszentrum letzten Endes auch ausmacht. Die Meisterausbildung, die wollen wir ja ab 26 kostenfrei stellen. Wir haben eine Praktikumsprämie, dass die jungen Menschen in den Ferien in die Betriebe hineingehen können, sich für einen Handwerkerberuf begeistern können. Und wir werden das Handwerk auch steigern, zum Beispiel durch die Bauvorlageberechtigung, dass das nicht nur mehr Architekten machen können, sondern zum Beispiel auch bestimmte Handwerks- und Meisterberufe. Und ich denke, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Während im BTZ weiter gewerkelt wird, feilt also auch die Politik an neuen Ideen für die Ausbildung von morgen. Damit aus den neugierigen Jugendlichen von heute die Fachkräfte von morgen werden. Wir drücken die Daumen.
Ja, liebe Zuschauer, und jetzt geht's ins Wasser nach Pößneck. Beim 11. Pößnecker Wasserfest am 27. September wurde wieder geschwommen und das von früh um 10 bis in den späten Nachmittag hinein. Am Ende standen beeindruckende 715.800 geschwommene Meter auf der Uhr und obendrauf gab es sogar noch ein Preisgeld.
Das 11. Pößnecker Wasserfest am 27. September 2025 war wieder ein voller Erfolg. Schon ab 10 Uhr war die Schwimmhalle gut besucht und die Teilnehmer schwammen für ihren Verein, ihre Schule oder ihren Kindergarten. Über 300 Schwimmbegeisterte trugen zu einem tollen Ergebnis bei und legten gemeinsam 715.800 Meter hier in Pößneck zurück. Die Teilnehmerin mit den meisten Metern war Katrin Müller. Sie schwamm 22.400 Meter. Bei den Herren war es Yannick Thiel mit beeindruckenden 30.300 Metern. Hut ab vor solch großartigen Leistungen. Der Verein mit den meisten Bahnen war die Wasserwacht Pößneck mit 120.700 Metern, dicht gefolgt vom Kindergarten Regenbogenland mit 119.250 Metern.
Also heute findet im Stadtbad Pößneck das 11. Wasserfest statt. Hinter mir, wie man sieht, wird schon fleißig geschwommen. Und wir haben für dieses Jahr 12 Anmeldungen, also 12 Vereine bzw. Schulen und Kindergärten haben sich fürs diesjährige Wasserfest angemeldet. Und es geht auch um ein Preisgeld für die angemeldeten Teilnehmergruppen, und zwar um 1.500 Euro. Das hat die Kreissparkasse Saale-Orla bereitgestellt und wir das Stadtmarketing Pößneck. Ja, und bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Vereinen, die im Vorfeld mitgeholfen haben, das Wasserfest zu organisieren. Das wäre die Wasserwacht Pößneck, der 1. SV Pößneck, die Abteilung Schwimmen und der TC Submarinen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn viele begeisterte Schwimmer heute ins Stadtbad kommen und das Angebot nutzen. Heute kann man nämlich kostenlos hier im Stadtbad für den guten Zweck schwimmen. Und ich bin schon mal gespannt auf die Ergebnisse, die heute erreicht werden. Mit Sicherheit werden wir tolle Zahlen erleben, ne? Und allen, die heute ins Stadtbad kommen, wünsche ich viel Spaß beim 11. Pößnecker Wasserfest.
Ja, liebe Freunde, wir freuen uns sehr, dass das 11. Wasserfest in Pößneck wieder so gut angenommen wird. Wenn man hier ins Wasser schaut, schwimmen viele, auch viele Familien kommen. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Schwimmer, die heute hier sind, sich vielleicht auch öfter im Stadtbad sehen lassen und sich auch bei einigen der schwimmtreibenden Vereine anmelden zum regelmäßigen Schwimmen. Wir, das sind also der Tauchsportclub Bösneck, der Schwimmverein Bösneck des SV und die Wasserwacht Bösneck, die dieses Schwimmen hier mit organisieren. Und wir freuen uns, dass es immer wieder Freiwillige gibt und Helfer, die heute hier mitmachen. Denn all die Bahnen, die hier geschwommen werden, müssen ja auch richtig gezählt werden.
Für die Veranstalter war dies ein rundum gelungener Tag im Stadtbad Pößneck. Ein großer Dank geht an die über 100 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die zu diesem Event beigetragen haben. Denn ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Einmal mehr wurde deutlich, welch große Bedeutung das Ehrenamt hat und wie wenig Aufmerksamkeit ihm in unserem Land leider zuteil wird.
Ja, und jetzt blicken wir für den nächsten Beitrag nach Jena. Wer schon einmal die Lobdeburg besucht hat, kennt den herrlichen Blick über die Stadt und das Saaletal. Ab dem kommenden Jahr wird dieser Ausblick noch attraktiver, denn im Zuge der aktuellen Sanierung entsteht eine neue Aussichtsplattform am Zisternenturm. Wir schauen uns den Baufortschritt mal an.
Seit Anfang des Jahres hat sich viel getan auf der Lobdeburg-Ruine, was die Begehbarkeit, die Befestigung der Mauern und die landschaftliche Gestaltung angeht. Und auch die Aussichtsplattform inklusive Sitzgelegenheit, die auf dem Zisternenturm entstehen soll, ist nicht mehr weit von der Fertigstellung entfernt.
Wir sind jetzt im letzten Abschnitt angekommen der Sanierungsmaßnahme Außenanlage Lobdeburg-Ruine. Und jetzt geht es um die Metallbauarbeiten. Zwischendrin hatten wir landschaftspflegerische Arbeiten und vor allen Dingen auch Natursteinarbeiten zu erledigen gehabt. Unter anderem ging es dabei um die Erweiterung der Gabionenanlage. Gabionenwand, auch die Natursteinarbeiten haben gezeigt, dass wir die alten Strukturen wieder aufleben lassen konnten und die Vorbereitungen erzeugt haben für das Aufsetzen der metallischen Konstruktionen, die jetzt erfolgen sollen.
Warum die Burgruine sich überhaupt in solch einem Zustand befand, weiß Hans-Jürgen Dumin, der sich bereits seit den 60er Jahren in der Lobdeburg-Gemeinde engagiert und seit Jahrzehnten den Vorsitz innehat.
Ja, der Verein hat von Anfang an auch im Statut das Ziel, dass die Lobdeburg erhalten bleibt. Und sie ist ja in der Vergangenheit wirklich demoliert worden. Also nicht nur Vandalismus war hier vorhanden, sondern auch manche Leute, die das mal als Eigentum hatten, haben dann hier die Steine abgebrochen und haben Fundamente, Steine gesucht und so weiter. Und dann war das Problem, dass die Burg wäre fast zusammengestürzt. Die waren also riesen Löcher überall drin. Man hat also auch dann versucht, die Burg richtig zum Einsturz zu bringen. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Und dann hat sich der Verein gegründet und hat gesagt, so, jetzt müssen wir ja Stopp machen und müssen uns darum kümmern. Und das haben wir gemacht. Also wir haben auch teilweise hier oben mitgearbeitet, haben Material mit hier hochgebracht, aber alles, wie gesagt, in einem Rahmen, der dann nicht ausgereicht hätte, das hier wirklich zu erhalten.
Während der DDR-Zeit wurde die Ruine aus dem Besitz der Gemeinde enteignet. Nach der Wende wurde dann die Stadt Jena Eigentümer. Nach vielen Ringen und intensiver Lobbyarbeit in der Politik gelang es schließlich, den Stadtrat von der Notwendigkeit einer Sanierung zu überzeugen. Generell durchaus zufrieden mit der Zusammenarbeit mit KJ und Jena Kultur, wünscht sich die Gemeinde allerdings eine größere Berücksichtigung des Lobdeburger Adelsgeschlechts, die durch den Ausbau der Ortschaft Jena zur Stadt als Gründerväter gelten.
Uns ärgert zum Beispiel jetzt zur Zeit, dass auch von diesen Ausstellungen und Ausgrabungsstücken, die herab hier Tausende von Tonscherben und von allen möglichen anderen wunderbaren Ausstellungsstücken, auch Siegelringe und so weiter, wird nirgendwo was ausgestellt. Im Stadtmuseum findet man nicht einen einzigen Ort, wo über die Gründungsväter der Stadt berichtet wird, nämlich über die Lobdeburger. Das ist ein bisschen auch ärgerlich.
Auf der Lobdeburg selber wird Jena Kultur Anfang nächsten Jahres 5 Informationstafeln aus emaillebeschichteten Lavasteinen anbringen. Im Frühjahr 26 soll das gesamte Gelände dann begeh- und erlebbar sein. Die Lobdeburg-Gemeinde plant bereits Veranstaltungen. Die Kosten der aktuellen Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf gut 500.000 Euro.
Kommen wir nun zu einem Beitrag der Kollegen vom Saale Info TV. Es geht in die Schätthalle nach Pößneck. Dort fand am 28. September die Hochzeits- und Eventmesse Herzmomente statt. Wie jedes Jahr kurz vor dem Jahreswechsel präsentierten sich zahlreiche Dienstleister, damit Brautpaare für die kommende Saison rechtzeitig mit der Planung starten können.
In der Schätthalle Pößneck fand am 28. September 2025 die Hochzeits- und Eventmesse Herzmomente statt. Schon ab 13 Uhr füllte sich die Halle mit neugierigen Besuchern, die sich auf einen inspirierenden Tag freuten. Gegen 14 Uhr wurde es dann besonders spannend. Die erste von zwei Modenschauen startete und die Sitzplätze waren schnell vergeben. Aber auch von den Stehplätzen aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den Laufsteg. Es gab wirklich für jeden etwas zu entdecken. Traumhafte Brautkleider in allen Facetten, Jugendweihemode für die Jüngeren, elegante Anzüge für die Männer und dazu unzählige kleine Ideen, die ein Fest einzigartig machen. Ob Fotografie, Musik, Dekoration oder anderes, die Aussteller haben eindrucksvoll gezeigt, was unsere Region alles zu bieten hat und wie sie mit ihrem Können zu echten Herzmomenten beitragen.
Fand hier in der Schätthalle die dritte Herzmomente-Messe statt und wir können sagen, es war ein toller Tag, es war ein voller Erfolg. Wir hatten über 30 Aussteller in diesem Jahr, auch erstmals die ganze Halle gemietet. Das Besondere heute war, dass zwei Modenschauen stattfanden mit Brautstraußwurf und es war einfach ein voller Erfolg. Was sagt ihr?
Ja, wir sind sehr zufrieden und wir bedanken uns bei allen, die da waren und mal schauen, ob es eine vierte Auflage gibt.
Ja, also vielen Dank an alle, die heute da waren, auch an die Aussteller und alle Menschen, die uns heute unterstützt haben.
Wir finden, genau das macht die Messe besonders. Man stößt auf viele kleine Dinge, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, bekommt neue Inspirationen und nimmt jede Menge Ideen und Herzmomente mit nach Hause. Und das nicht nur für eine Hochzeit, sondern auch für jede andere Feier, vom Geburtstag bis zum Jubiläum. So konnte wirklich jeder Besucher etwas für sich entdecken und ein Stück Inspiration und Vorfreude mitnehmen. Zum Schluss gab es noch den Brautstraußwurf. Ein kleiner Spaß, der viele zum Lachen gebracht hat. Aber ganz ehrlich, auch ohne Strauß in der Hand haben sicher viele schon angefangen, ihre eigenen Pläne zu schmieden.
Liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche. Bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.